Dann auf zur letzten Einheit für heute und damit auch gleich zu unserem ersten Bibelbuch, nämlich 1. Mose. Jetzt wäre quasi so die Vorrede, wäre jetzt fertig und soll dann auch so nicht wieder vorkommen, sondern dass man jetzt nur noch Bibelbücher durchmacht, wäre jetzt die Idee. Aber selbst jetzt beim ersten Buch Mose, das jetzt das erste biblische Buch ist, ist innerhalb von dem auch noch ein bisschen Vorrede generell auch zum Alten Testament oder auch vor allem zu den 5 Büchern Mose, weil es ja nicht nur eins gibt. Also auch da ein paar immer Infos als Hintergrund und auch Grundlagen zum Lesen von diesen Geschichten, weil das Alte Testament ja viel auf Geschichten basiert. Ähnlich wie die Evangelien, und dann kommen wir in die Briefe und es ist wie so ein Cut, da haben wir dann irgendwie keine Geschichte mehr, sondern haben es eben als Lehrbriefe. Deswegen da erstmal auch eine Grundlage zu den Geschichten. Ich bete aber vorher nochmal. Vater, wir danken dir, was wir von dir erkennen dürfen und dass wir auch dein Wort haben. Und wenn wir uns jetzt auch speziell nochmal ein Buch angucken wollen, das erste, das du uns gegeben hast, dann bitten wir dich, dass du nochmal Kraft und Konzentration gibst und die Müdigkeit auch wegnimmst und uns dich herrlich vor Augen malst. Danke dafür. Amen. Das erste Buch Mose, man nennt es auch Genesis, kommt von der griechischen Übersetzung. Also Genesis ist griechisch, bedeutet so Ursprung, Entstehung, Nachkommenschaft. Das ist das Buch der Anfänge und der Ursprünge. Also wir lesen hier den Anfang, Ursprung der Schöpfung, auch von Sünde und Erlösung, von Segen und Fluch, von den Bündnissen, die Gott gegeben hat. Selbst der Anfang der Gesellschaft und Zivilisation, der Menschheit, der Anfang von Ehe und Familie, von Kunst, von Handwerk, letztlich alles, was uns irgendwie so ausmacht. Wir lesen hier überall den Anfang. Dieses Buch zeigt, woher alles kommt und auch welche Bestimmung es hat. Hier wird schon unsere Bestimmung als Menschen, ich sag mal so, diese ganz grundlegenden Fragen, die es ja gibt, woher kommen wir? Was ist unsere Bestimmung und wohin gehen wir? Das erste Buch Mose würde auch da schon ausreichen und würde uns Antworten geben auf diese großen Menschheitsfragen. Das erste Buch Mose und auch generell jetzt die 5 Bücher Mose, die Tora, die setzen eine Grundlage für das Verständnis der ganzen Bibel. Ein Bibelschullehrer von mir hatte damals gesagt, er merkt, ob Leute, die jetzt in die Bibelschule kommen, bisher eigentlich fast nur das Neue Testament gelesen haben oder ob sie auch vom Alten Testament her kommen und das Neue Testament lesen. Er merkt da definitiv einen Unterschied, weil er sagt, wenn du einfach nur das Neue Testament liest und das Alte Testament nicht hast, dir fehlen einfach Grundlagen. Du nimmst Worte und denkst dir quasi selber aus, was die bedeuten, obwohl die ja eine Bedeutung vom Alten Testament her haben. Da fehlt einfach die Grundlage, die dann auch zu falschen Auslegungen führen kann. Ein weiterer Punkt, das erste Buch Mose hat die größte Zeitspanne von den Büchern in der Bibel. Geht nämlich von der Schöpfung bis hin, dass Israel in Ägypten ist. Also mindestens, weiß nicht jetzt ganz genau, aber so mindestens 2.500 Jahre umfasst dieses einzelne Buch jetzt mal rein zeitlich. Und es wird uns alles in Geschichten erzählt. Ja, also 1. Mose plus 2. und 4. Mose und auch viele andere weitere alttestamentliche Bücher bestehen hauptsächlich aus Geschichten. Gott zeigt uns im Leben von Menschen, wie er ist, zeigt er und zeigt, dass er auch erfahrbar ist. Das zeigt uns Gott anhand von Lebensgeschichten. Und deswegen ein paar Prinzipien vom Verständnis alttestamentlicher Erzählungen. Oder generell von Erzählungen, selbst im Neuen Testament. Ja, wir hatten es ja vorher hier so ein bisschen scherzhaft von dem Judas, der dann hinging und sich erhängte. Die Aussage ist nicht, sagen wir andersrum. Es ist ja einerseits gut zu sagen, hey, mach das, was in der Bibel steht. Aber ich sage mal so, in der Bibel stehen auch falsche Dinge. Oh, jetzt guckt mich jemand groß an. Ja, in der Bibel stehen auch falsche Dinge. Nicht, dass die Bibel falsch ist, aber in der Bibel stehen auch Lügen von Menschen drin, es stehen Lügen von Satan drin, es steht so dumme Dinge von dem Judas drin, der sich erhing. Also es stehen Dinge drin, die einfach nicht gut sind. Ja, die entsprechen trotzdem der Wahrheit, dass es richtig berichtet ist. Also bitte nicht falsch verstehen, die Bibel ist irrtumslos. Ja, aber wir sollen es jetzt nicht machen wie Judas, der hinging und sich erhängte. Und so auch jetzt zum Beispiel bei den alttestamentlichen Erzählungen. Die berichten, was passiert ist. Nicht unbedingt, was hätte passieren sollen, wenn alles richtig gelaufen wäre. Die Bibel erzählt ganz offen von Abrahams Versagen immer und immer und immer wieder, dass der Mann versagt hat. Dass er nicht unbedingt immer so das tolle Beispiel ist, dem wir folgen sollen. Die Bibel erzählt uns von einem Beispiel, dem wir folgen sollen, und es ist Christus. Die alttestamentlichen Erzählungen, die lehren deswegen in der Regel, lehren die nicht explizit, ob das, was passiert ist, jetzt gut oder schlecht ist. Das müssen wir oft als Hörer oder als Leser selber beurteilen. Ja, war das jetzt richtig, dass der Abraham bei der Hungersnot nach Ägypten ging oder nicht? Der Text sagt es erstmal nicht. Ja, ich habe eine Meinung dazu, aber der Text sagt erstmal nicht, und was Abraham machte, war falsch. Das haben wir nicht, da wird einfach erstmal nur Geschichte beschrieben. Deswegen sind die Erzählungen in der Regel, und ich sage euch immer nur in der Regel, es gibt definitiv auch Ausnahmen, aber wir wollen jetzt nicht zu tief einsteigen, aber in der Regel sind die nicht präskriptiv, also nicht vorschreibend, sondern die sind deskriptiv, also beschreibend. Die schreiben uns nicht vor, dass wir alles genauso tun müssen, wie es der Abraham getan hat. Ja? Der hat oft versagt. Aber in der Beschreibung seines Versagens sehen wir, dass Gott durchträgt. Und natürlich auch, was wir anders tun können. Nämlich aus den Folgen daraus, da können wir dann schon lernen. Aber wir sehen auch, Gott trägt durch. Und wir brauchen definitiv einen Retter. Und schon haben wir wieder, wer ist Gott, wer sind wir Menschen und wie kann das zusammenpassen? Nämlich durch den Retter sehen wir an Abrahams Versagen alles. Und wie Gott trotzdem gnädig ist und durchträgt und wir Sünder sind und definitiv einen Retter brauchen und. Diese Erzählungen, die vermitteln deswegen in der Regel auch keine Dogmen, also so Lehrsätze, vermitteln die nicht so direkt, sondern die erklären oder beschreiben die eher oder illustrieren sie, wäre vielleicht noch besser gesagt. Also geben ein Bild ab von dem, wie es vielleicht in den Lehrbriefen dann so lehrmäßig heißt. Ja, stell dir mal vor, hier Römerbrief war vorher von den meisten oder war der häufigste Lieblingsbuch. Kapitel 1 bis 11. Voll von Lehre. Ja, also da wird ja ein Knüller nach dem anderen rausgehauen, wie Gott in seiner Souveränität manche Menschen erwählt und ihnen das Heil schenkt und sie auch dabei bewahrt. Da können wir vielleicht so ganz grob 1. Mose 1 bis 11 beschreiben, zusammenfassen. Das erste Buch Mose, das erwähnt diese Begriffe nicht, aber es beschreibt sie uns. Was der Römerbrief macht, ist zum Beispiel anhand von Abraham, zeigt er auf, man wird nur durch Glauben gerettet. Anhand von Esau und Jakob wird aufgezeigt, wird die Erwählung aufgezeigt. Ja, der Paulus erklärt uns das mit in Leersätzen, was uns der erste, zum Beispiel 1. Mose, uns beschreibt. Aber es ist der gleiche Inhalt. Durch diese Erzählung halt illustriert. Und in den alttestamentlichen Erzählungen haben in der Regel immer, diese Erzählungen haben in der Regel immer den gleichen Hauptakteur und den gleichen Helden. Und das ist immer Gott. Und nicht der Abraham und nicht der David und nicht sonst ein Mensch, sondern es ist Gott. Auch wenn Abraham oft der Glaubensheld ist, ist Gott immer der eigentliche Held dahinter. Ja, der Abraham hat ja auch viele Dinge gut gemacht. Man sagen können, ja, das ist gut, wenn wir es dann nachmachen, aber der eigentliche Held dahinter ist immer Gott. Nämlich an dem ganzen Versagen sehen wir, dass der Abraham eigentlich nicht so der Tolle ist. Und wenn er mal was toll macht, dann muss es wirklich von Gott kommen. Also Gott ist dieser eigentliche Held in diesen ganzen Geschichten. Für was haben wir diese Geschichten? Lasst uns mal den ersten Korintherbrief aufschlagen in Kapitel 10. Da wird uns das ein bisschen erklärt. 1. Korinther 10 ab Vers 6 bis 11. Es geht hier um den Auszug aus Ägypten und die Wüstenwanderung, wo und der Paulus uns daran was erklärt und sagt, diese Dinge aber sind als Vorbilder, im Griechischen als Typos, ja, deswegen Typologie, als Vorbilder für uns geschrieben, damit wir nicht nach Bösem gierig sind, wie jene gierig waren. Werdet auch nicht Götzendiener wie einige von ihnen. Wie geschrieben steht, das Volk setzte sich nieder zu essen und zu trinken und sie standen auf, um zu spielen. Auch lasst uns nicht Unzucht treiben, wie einige von ihnen Unzucht trieben. Und es fielen an einem Tag 23.000. Lasst uns auch den Christus nicht versuchen, wie einige von ihnen ihn versuchten und von den Schlangen umgebracht wurden. Murrt auch nicht, wie einige von ihnen murrten und von dem Verderber umgebracht wurden. Und jetzt so die Zusammenfassung, Vers 11. Alles dies aber widerfuhr jenen als Vorbild und ist geschrieben worden zur Ermahnung für uns, über die das Ende der Zeitalter gekommen ist. Er nimmt ja also das Alte Testament, diese ganzen Geschichten vom Volk Israel in der Wüste zum Beispiel, und sagt, es ist als Vorbild für uns geschrieben. Ja, wie Gott mit seinem Volk damals handelte, sehen wir was an, wie Gott generell handelt, wie er dann auch mit uns handelt. Und daraufhin ermahnt dann der Paulus, anders zu sein. Und zeigt uns darin auch Christus auf. In Vers 9. Ja, die, und damit meint er das Volk Israel in der Wüste, haben Christus versucht. Also sie haben gegen Jesus Christus gehandelt. Der war nämlich da bei Wüstenwanderung. Vorher in Vers 4 sagt er von diesem Felsen, wo das Wasser rauskam, und da sagt er, der Fels war Christus. Ja, also wo natürlich gab es da einen wirklichen Felsen, aus dem Wasser rauskam. Aber wieder als Vorbild, wer ist das Wasser des Lebens? Wo werde ich wirklich nicht durstig, sondern gesättigt? Ja. Also all das und da, Christus war dabei bei der Wüstenwanderung. Und als sie gegen Gott gehandelt haben und ihre eigenen Götzen aufgestellt haben oder selbst aus sich gerecht werden wollten und gesagt haben zu Mose, ja, wir machen alles, was du uns gesagt hast. Da haben sie Christus versucht, weil die haben gemeint, sie können das Gesetz halten. Die haben gegen Christus gehandelt, gegen die Rechtfertigung des Glaubens. Und teilweise sind sie dann von den Schlangen umgebracht worden. Und Mose musste eine Schlange erhöhen, auf die sie schauen, auf die sie vertrauen sollten, als Bild davon, da wird mal einer erhöht werden. Diese Schlange stand für diese Sünde. Und da wird einer erhöht werden und die Sünde auf sich nehmen. Und wer an den glaubt, der wird gerettet werden. Und das hatten die nicht gemacht. Und deswegen wurden sie umgebracht. Also so hat auch der Paulus diese Erzählungen genutzt. Die sind nämlich nicht in erster Linie vorschreibend, sondern erstmal nur beschreibend. Ja, und das mal so als Hintergrundinformationen generell zu den Geschichten, die wir dann haben. Jetzt, und so würde ich zu jedem Buch, würde ich anfangen mit den sogenannten Einleitungsfragen. Ja, also das sind so diese Fragen zu einem biblischen Buch. Wer hat es geschrieben? Wann? Wieso? Weshalb? Wie kann man es zusammenfassen? Bevor wir dann noch so einen Gang durch das Buch durchmachen und uns das grob anschauen. Zu diesem Wer hat es geschrieben, will ich jetzt erstmal gar nicht so viel sagen, weil das wollen wir uns im zweiten Buch Mose angucken, nämlich das hat der Mose geschrieben, der uns auch erst im zweiten Buch Mose vorgestellt wird. Deswegen will ich es auch da dann erst behandeln. Aber wirklich sagen, ja, es hat dieser Mose, der damals da dabei war, hat das Ganze geschrieben. Ein Satz im Voraus, weil in 1. Mose war ja der Mose noch gar nicht da. Ja, der war auch definitiv nicht bei der Schöpfung dabei, als Gott gesagt hat, es werde Licht. Wo hat er das her? 2. Mose 33 heißt es in Vers 11, und der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Gott hat zu ihm in klarer Sprache, ohne Träume und so weiter geredet und sicherlich auch viel davon erzählt, wie er die Welt gemacht hat, wie er Abraham führte und so weiter. Mose war mal 40 Tage bei Gott auf dem Berg. Da war sicherlich genügend Zeit für diese ganzen Dinge. Und gut möglich, man weiß es nicht, aber eventuell hatte Mose auch noch zusätzlich Aufzeichnungen von den Patriarchen, also wie einem Abraham, die einiges auf Tontafeln geschrieben haben, immer wieder weitervererbt haben. Ja, solche Stammbäume oder so weiter auch. Gut möglich, dass es das auch alles gab und er das nutzen konnte, aber vieles hat ihm sicherlich einfach Gott erzählt. Das einfach mal nur ganz kurz zum Autor. Mehr schauen wir uns dann im zweiten Buch Mose an. Ich will nämlich noch jetzt nochmal geschwind ein bisschen gröber werden und uns den Aufbau der ganzen Tora anschauen, also der ganzen 5 Bücher Mose. Da gibt es eine Grobgliederung, die könnte man eigentlich nur so sagen, okay, 1. Mose 1 bis 11 beschreibt die Problemstellung, nämlich der Mensch ist aus dem Segen Gottes gefallen. Und dann 1. Mose 12 bis Ende von 5. Mose beschreibt die Lösung, nämlich den Weg der Rettung. Und ich habe hier, und das habe ich hier ja auch auf Zetteln ausgelegt, einmal ein bisschen kleiner, einmal ein bisschen größer, darf man gerne mitnehmen in der Größe, in der man es haben will, könnte man diese 5 Bücher hier aufteilen, immer so anhand von Schlagwörtern, die dann immer ein bisschen das eine spezielle Thema von diesem Buch auch gut beschreiben. Ist mal bisschen so gegliedert anhand von dem Schlagwort Dienst. Und man dann sehen, in 1. Mose, da wird die Menschheit, und später zeigt sich dann, okay, es ist eher nur bei Abraham und dem Volk, wird erwählt und berufen zum Dienst. Das zweite Buch Mose zeigt uns dann, wie man gerechtfertigt und gerettet wird zum Dienst, nämlich in dem Fall aus Ägypten. Das dritte Buch Mose zeigt, wie man geheiligt wird zum Dienst. In 4. Mose dann in der Wüste gedemütigt und geläutert zum Dienst. Und im 5. Buch Mose sehen wir dann, wie die Ausrichtung und Festigung zum Dienst sein soll. Ja. Was heißt geläutert? Reingemacht. Also wie man ja zum Beispiel jetzt Gold oder Silber läutert, also wie ich das Unreine dann raus, wenn man das dann rein macht. Und so ist dann im vierten Buch Mose, da wird so der ganze Dreck des Volkes eigentlich aufgewühlt. Da in der Wüste sind sie nämlich der Versuchung ausgesetzt und der ganze Dreck wird aufgewühlt und damit im besten Fall rausgeschwemmt. Ich lese nicht alles vor, wir können es zum Beispiel auch auf anhand von Rettung gliedern. Und das erste Buch Mose zeigt, okay, wovon sind wir denn überhaupt gerettet? Ja, von der Sünde. Die wird uns nämlich erstmal vorgestellt. Und dann, wie wird man gerettet? Das zweite Buch Mose? Ja, durch Gott. Nämlich, er führt aus der Sklaverei. Das dritte Buch Mose zeigt uns dann nochmal genauer auf welcher Grundlage sind wir denn gerettet? Nämlich die Opfer. Das vierte Buch Mose, was führt denn aus der was folgt aus der Rettung? Die Heiligung. Das ist dann das, wo sie unterwegs sind und geheiligt werden sollen. Das ist unser heutiges Leben in der Wüste. Ja, die Wüste ist das Bild für unser heutiges Leben. Und das fünfte Buch Mose, wohin sind wir denn gerettet? Ins verheißene Land, das Bild auf den Himmel. Und so könnte man es dann auch noch anhand vom Volk machen. Ja, Ratschluss und Erwählung des Volkes. Zweites Buch Mose, die Erlösung des Volkes. Dann die Rechtfertigung des Volkes durch Opfer. Das vierte Buch Mose, die Heiligung des Volkes durch Prüfung. Und im fünften dann die Verherrlichung, nämlich dass sie dann in das Land kommen. Und das letzte, wo ich es mal gegliedert habe, sind auch die Eigenschaften Gottes. Dann machen wir den souveränen Gott, den rettenden Gott, den heiligen Gott, den reinigenden Gott und den treuen Gott. Also es zeigt immer so ein bisschen den Fokus dieser einzelnen Bücher. Und oft der Unterschied zwischen dritter und vierter Buch Mose ist hier unten, da geht es in beidem eigentlich um die Heiligung. Aber einmal um die Heiligung als Stellung. Ja, diese ganzen Opfer. Ich werde geheiligt, nämlich indem ich in die Stellung eines Gerechten versetzt werde. Meine Sünden sind getilgt. Im vierten Buch Mose, wo es dann ums Leben geht, da geht es dann um die Heiligung als ein Prozess, dass ich jetzt anders lebe. Ich bin vor Gott ein Gerechter. Und jetzt soll ich aber auch nach und nach also wie ein Gerechter leben. Und das ist im vierten Buch, wo die dann in der Wüste geprüft werden. Aber jetzt beides die Heiligung ist, sind es ja zwei definitiv unterschiedliche Paar Schuhe, die man gut dann trennen muss. Die aber trotzdem dann zueinander gehören. Also das mal grob als Überblick über die ganzen fünf Bücher Mose. Jetzt schauen wir uns speziell das erste Buch Mose an mit einer Gliederung. Oder hat jemand eine mitgebracht?
Ich wollte was anderes sagen, ja. Vielleicht in diesem ersten Heiligung als Stellung, ob da vielleicht nicht das Wort besser passt, vielleicht gerade für uns Neutestamenter gerechtfertigt.
Genau, die Heiligung als Stellung ist gerechtfertigt. Also ich darf mich Heiliger nennen. Ich bin ein Heiliger, ich bin in die Stellung eines Heiligen, eines Gerechtfertigten, der gerecht vor Gott steht, bin ich gestellt worden.
Also habe ich jemanden gerechtfertigt, aber wir müssen jetzt, wir sollen in der Heiligung wachsen.
Genau. Und ich bin wirklich schon, also vor Gott bin ich heilig. Und jetzt soll ich auch noch wirklich heilig leben. Aber selbst wenn ich das nicht tue, ich habe einen Fürsprecher, der mich in der Stellung eines Heiligen lässt. Schauen wir das erste Buch Mose an. Ich habe es für mich zusammengefasst mit den Worten Gottes Segen, sein Verlust und Wiederherstellung. Aber wenn es mal jemand eine bessere Überschrift so in einem Satz hat, falls es jemand mal ein bisschen intensiver einsteigen will, darf es gerne auch sagen. Ist jetzt definitiv nicht die eine einzige Lösung. Grob die Gliederung vom ersten Buch Mose, dass man sich so ein bisschen zurechtfindet, ist wirklich Kapitel 1 bis 11. So die Urgeschichte und dann Kapitel 12 bis 50 sind dann so die weiteren. In Kapitel 1 bis 11 geht es um die Erschaffung und den Fall der Menschen, also den Verlust des Segens. Und da sehen wir Gottes Weg mit der ganzen Menschheit. Also es betrifft ja wirklich noch die ganze Menschheit. Und dann Kapitel 12 bis 50 betrifft dann den Weg der Erlösung. Und es zeigt dann die Erwählung und Wiederherstellung des Segens. Und da sehen wir dann nicht mehr Gottes Weg mit der ganzen Menschheit, sondern Gottes Weg mit Abraham, seiner Familie und später dann auch dem Volk, das daraus kommt. Aber immer für die ganze Menschheit sollte das sein. Ja, Gott hat sich einen rausgesucht, durch den er dann das Ganze für die ganze Menschheit, auch wenn jetzt nicht jeder dazukommen wird, aber soll das der ganzen Menschheit zeigen. Das ist also die Grobgliederung und da kann man auch natürlich die einzelnen Kapitel direkter untergliedern. Kapitel 1 und 2 haben wir die Schöpfung, 3 bis 5 dann den Sündenfall und seine Folgen. Was sehen wir dann aus dem Sündenfall, nämlich dass Tod und so weiter kommt. Kapitel 6 bis 9 haben wir dann die Sinnflut als das Gericht von der Sünde. Und Kapitel 10 und 11 haben wir noch die Menschheit nach der Flut bis zum Abraham. Und dann kommen wir eben zu dem zweiten Teil, Kapitel 12 bis 50. Und der lässt sich dann aufteilen auf Abraham, Kapitel 12 bis Kapitel 21. Er lässt danach auf Isaak, Kapitel 22 bis 26, auf Jakob, Kapitel 27 bis 36 und noch auf Josef, Kapitel 37 bis 50. Es gibt auch noch eine feinere Unterteilung, die auch aus dem Buch direkt kommt. Man muss sich das nicht merken, aber ich finde es trotzdem gut zu wissen und auch eine schöne Erkenntnis. Und zwar gibt es die sogenannte Toledot-Formel. Also Toledot ist ein hebräisches Wort. Das ist nämlich das 11-mal immer so als eine Überschrift im ersten Buch Mose auftaucht. Und somit dieses Buch in 12 Abschnitte einteilt. Auf Griechisch heißt das hebräische Wort Toledot Genesis. Daher kommt das auch. Kommt dieser Name und bedeutet Generationenfolge oder Entstehung. Also letztlich, was damit gemeint ist mit diesem Wort, was wurde aus einer Sache oder einer Person? Was hat sich daraus ergeben? Was ist das Ergebnis davon? Und das kommt eben 11-mal vor. Ja, ihr seht hier anhand dieser Bibelstellen, diese 11 Vorkommnisse, die will ich jetzt nicht alle vorlesen. Es ist immer die Überschrift. Ich will trotzdem mit dem ersten beginnen, nämlich 1. Mose 2, Vers 4. Es ist immer die Überschrift dann für den nächsten Abschnitt. In 1. Mose 2, Vers 4 heißt es, dies ist die Entstehungsgeschichte des Himmels und der Erde, als sie geschaffen wurden. Beziehungsweise, dies ist die Toledot. Dies ist die Genesis des Himmels und der Erde, als sie geschaffen wurden. Und jetzt die Sache ist, okay, das ist jetzt die Überschrift über den nächsten Abschnitt und zeigt letztlich, okay, was wurde denn aus der Erde? Was hat darauf gefolgt? Und wir sehen, von gut, wie es bisher beschrieben wurde, wurde es jetzt dann zu schlecht. Das nächste, Kapitel 5, Vers 1, heißt es, dies ist das Buch der Generationenfolge Adams. Oder dies ist das Buch der Toledot Adams. Und dann kommt so ein Stammbaum. Also, was wurde aus dem Adam? Ja, da ist die Geschichte von Adam zu Ende und was hat sich jetzt da weiter draus entwickelt? Was wurde aus ihm? Und dann kommen wir eben zu Noah und so weiter. Bis man dann zum Schluss in Kapitel 37 kommen, dies ist die Generationenfolge Jakobs, also Israels, und dann kommt, okay, und was wurde jetzt aus ihnen? Wenn ihr euch mal das anschaut, wir haben hier von Adam, Noah, dann haben wir Noahs Söhne Sem, Ham, Japhet, dann kommt der Sem, Terach, Ismael, Isaak, Esau als Vater der Edomiter und Jakob. fällt euch da was auf, was das so für eine Linie durchzeigt? Es ist immer mehr diese Verengung auf die Messias-Linie, die uns das aufzeigt. Zuerst, von allen Söhnen Noahs, die am Anfang sind, wird dann noch speziell der Sem herausgegriffen. Weil das ist, er ist diese Messias-Linie. Und dann wird zuerst immer, jetzt bei den Söhnen hier zum Beispiel, Ismael und Isaak oder Esau und Jakob, es wird so immer erst der Nicht-Erwählte erwähnt und wird auch nur kurz beschrieben, aber wird trotzdem beschrieben. Und dann wird lang und breit die erwählte Messias-Linie aufgeführt, wie gezeigt wird, um die geht's dann im Weiteren. Und innerhalb dieser Linie wird dann immer wieder von Gott verheißen, aus dir kommt dieser Same, aus dir kommt dieser dieser Sohn, der verheißen ist. Oder wie es dann später halt eben beim Jakob heißt, aus dir kommt der Shiloh, ja, der Herrscher. Und so wird es immer weitergeführt. Einfach mal nur so kurz als Nebenthema. Diese Toledot-Formel geht weiter in der Bibel. Dann geht es zum Beispiel im Buch Ruth, heißt dann auch, und dies ist die Toledot von, und dann wird von Ruth und so weiter bis David, wird uns dann weiterhin die Messias-Linie gezeigt. Und wisst ihr, wo es dann wieder so heißt? Da heißt nicht, dies ist die Toledot, sondern da heißt es, dies ist die Genesis von Matthäus 1, Vers 1. Die ersten Worte des Neuen Testaments fangen genau so an. Dies ist die Toledot, beziehungsweise griechisch, dies ist die Genesis, beziehungsweise dies ist die Entstehungsgeschichte von Jesus Christus. Was wurde aus Jesus Christus? Also so werden immer wieder, und das sind dann gerade die Stammbäume, wo wir manchmal denken, ja, das ist so langweiliges Zeug, was interessiert mich das? Die Namen sind nicht relevant. Aber uns wird hier diese Messias-Linie immer wieder durchgezeigt und immer wieder so Pflöcke reingehauen auf du bist auf der richtigen Linie. Ja, was wurde denn aus dem? Ja, da wurde der und der und der. Und was wurde aus dem? Der und der und der. Und irgendwann, du kommst beim Messias dann raus. Also das ist auch eine Art, wie man das Buch dann gliedern kann. In der Gliederung haben wir auf jeden Fall, auch ob man die jetzt nutzt oder nicht, haben wir schon ein Ziel erkannt, nämlich uns die Messias-Linie aufzuzeigen. Das will das Buch machen. Ja, es geht hier um Christus, nicht um diese einzelnen Familien. Es geht nicht um den Abraham. Ja, es wird anhand von Abraham uns diese Messias-Linie aufgezeigt. Aber durch diese Familien, eben, da kommt er. Die Familie ist Gottes Mittel dazu, was dann auch ein Bild wieder auf Christus und sein Volk ist, nämlich auf ihn als den Ehemann und die Gemeinde, als seine Braut und so weiter, als sein Volk. Durch diese Familie zeigt sich also Gott dieser Welt. Das zur Gliederung. Machen wir noch einen Gang durch dieses Buch. Schauen uns den Inhalt oder auch die Themen an. Wir haben schon gesehen, Kapitel 1 und 2 beginnt mit der Schöpfung und so beginnt ja auch und endet auch dann die ganze Bibel wirklich mit der ersten Schöpfung, die dann auf diese zweite Schöpfung, auf die Neuschöpfung hindeutet und auf das ganze Ziel dann auch rauslaufen soll. Von Anfang an war das nicht das Eigentliche. Von Anfang an war diese Neuschöpfung geplant. Und deswegen gab es ja auch diesen Baum des Lebens, ja, wo sie das ewige Leben bekommen sollten. Weil das hatten sie nicht von Anfang an, das sollten sie haben. Es sollte wirklich noch mehr geben als diesen herrlichen Garten Eden. Und so fängt dann die ganze Bibel und auch das erste Buch Mose an. Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Was auffällt, Gott wird nicht bewiesen. Gott wird vorausgesetzt. Es wird dann in der Bibel nur bewiesen, dass dieser Gott der einzig wahre Gott ist. Aber Gott wird hier nicht bewiesen, dass es ihn gibt. Das ist klar. Und das ist eigentlich auch den Menschen klar. Die haben es manchmal nur vergessen oder verdrängt. Aber Gott wird nicht bewiesen, er ist. Das ist einfach eine klare Sache der Bibel und die vorausgesetzt wird. Dass Gott da ist, dass er ein Schöpfergott ist. Und dann wird auch die Bestimmung von uns Menschen gleich mal in den ersten Sätzen aufgezeigt, nämlich in Vers 26 und 27. Heißt es dann, und Gott sprach, lasst uns Menschen machen. Zeigt auch schon wieder was über Gott, über das Uns. Lasst uns Menschen machen in unserem Bild uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über alle kriechenden Tiere, die auf der Erde kriechen. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Hier wird die Bestimmung von uns Menschen gezeigt, nämlich wir sollen als Repräsentanten Gottes, als seine Ebenbilder, nicht ihm gleich, aber ihm ähnlich, sollen wir über diese Erde gut herrschen. Sollen wir als Ebenbild dann auch auf ihn ausgerichtet sein? Ja, wir sind für ihn hin bestimmt. Nicht zu unserem Selbstzweck, für ihn. So fängt gleich mal das erste Buch Mose an. Und auch als Mann und Frau. Zeigt uns auch vieles in unserer heutigen Zeit, gell? Nicht nur als Mann, nicht nur als Frau, als Mann und Frau, aber auch als nur als die beiden und als nichts anderes. Und trotzdem, Kapitel 2, Vers 15, und Gott der Herr nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, ihn zu bebauen und zu bewahren. Und Gott der Herr gebot dem Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du essen, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon darfst du nicht essen, denn an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. Gott ist und bleibt trotzdem der Chef, auch wenn wir in seinem Ebenbild sind. Er sagt, wie es läuft, er sagt, mach das oder hier oder da, du bist auf mich ausgerichtet, es geht um mich und wir sind ja von ihm her sind wir dann bestimmt. Wir haben hier also zur Entstehung des Lebens die Information, aber wir haben auch mehr als nur diese Information, wie eben das menschliche Leben entstanden ist. Nämlich, dass Gott das so gemacht hat, in 6 Tagen, 24 Stunden, wie er alles gemacht hat, das haben wir als Information. Aber wirklich noch mehr. Ja, diese erste Schöpfung soll schon auf die Neuschöpfung wiederum hinweisen. Soll einen Vorgeschmack eines noch Besseren geben. Von dem her, der Schöpfungsbericht ist genau so passiert, wie es hier steht. Wörtlich geschichtlich. Aber zeigt trotzdem auch, hat noch eine tiefere Bedeutung, wie nur die Information über die Entstehung des Lebens. Wir sehen aber, es endet damit, diese ersten 2 Kapitel, es ist alles im Segen. Das Volk Gottes ist an Gottes Ort, unter seinem Segen, nach seinem Willen. Und Gott hat ihnen im Überfluss gegeben. Es geht gut. Die konnten alles essen. Nur eine Sache nicht. Alle anderen 100.000 sollten sie oder konnten sie. Eine einzige Sache nicht. Und Gott dann zeigt, vertrau ihm. Und ordne dich ihm unter im Gehorsam. Vertraue, dass es wirklich ausreicht, was er dir gegeben hat. Alle 100.000 Sachen. Du brauchst das eine wirklich nicht. Vertraue ihm. Aber dann kommt Kapitel 3, der bekannte Sündenfall. Der Mensch wendet sich gleich von Anfang an von Gott ab durch Rebellion und steht jetzt unter dem Zorn Gottes. Aber anstatt in diesem Zorn reinzuschlagen und den Menschen zu vernichten, zeigt Gott durch das Ganze, wie das passiert ist, auch noch mehr. Er zeigt nicht nur seinen Zorn, sondern zeigt auch mehr von seinem Wesen, nämlich seine Gnade, die wir nie hätten begreifen und verstehen können, hätte es nicht den Sündenfall gegeben. hätten wir nie Gnade verstanden, dieses Konzept. Ja? Die Engel, die gucken ganz begierig auf die Gemeinde, weil die wissen nicht oder die kennen keine Gnade. Die Engel haben entweder nicht gesündigt und brauchen keine Gnade oder sie haben gesündigt und sind für immer verdammt. Aber bei uns Menschen gibt es Gnade. Und deswegen gucken die ganz gespannt, was so passiert. Ja, 1. Petrus 1 steht es, Vers 10 bis 12. Dadurch können wir jetzt auch Gnade verstehen. Zeigt Gott einen weiteren Wesenszug. Nämlich er macht dann Adam und Eva Schürze, dass sie nicht vor Gott entblößt, nackt ohne Schutz dastehen. Und zeigt darin auch wiederum das Evangelium auf, nämlich, dass er uns einen Mantel der Gerechtigkeit gibt, in dem einen, der dann der Schlange den Kopf zertreten soll. Und er will aus uns, diesen unfähigen und verdorbenen Menschen, also doch noch was machen. Und indem er solche nichtsnutzigen Menschen wie uns retten will und Hoffnung gibt, zeigt er seine große Macht und auch Gnade. Erstens mal, dass es überhaupt will, ist Gnade. Und dass er sagt, mit so einem verdorbenen Pack mache ich überhaupt was, zeigt auch seine große Macht. Weil das würde sich nicht jeder zutrauen, ja, mit solchen Menschen was anzufangen. Kapitel 4 und 5 zeigen uns dann die Auswirkungen des Sündenfalls. Die Folge ist der Tod, sie ist Mord, sie ist Sünde, weil der Mensch dann seine eigene Herrschaft aufrichten will, anstatt Gott dann Herr sein zu lassen. Er will selber bestimmen, was gut und was böse ist. Und deswegen die erste Tat ist, der Kain ermordet den Abel. Weil der Kain bestimmt selber, was gut und böse ist. Und der Kain will selber der Chef sein und will nicht schlecht dastehen bei dem gläubigen Abel. Das ist in uns Menschen drin, seitdem. Und das sieht man dann auch, die Folgen davon auf dem Friedhof der alten Welt. Kapitel 5 wird uns ein Friedhof beschrieben. Ja, es ist ein Stammbaum, aber eigentlich ist es ein Friedhof. Der und der zeigte den und den, der lebte so und so lange und dann starb er. Da wird uns ein Friedhof beschrieben. Das ist die Folge der Sünde. Ab und zu kommt immer wieder so ein Hoffnungsschimmer, zum Beispiel durch den Henoch. Kapitel 6 bis 9, dann die Sintflut als Folge der totalen Gottlosigkeit von über 1500 Jahren. Also es ist ja wirklich nicht so, okay, Sündenfall, jetzt ist Sünde da und Gott haut dann gleich rein mit der Sintflut. Nee, das sind ja wirklich ungefähr 1500 Jahre dazwischen. Ja, muss man sich auch mal geben, auch wenn es nur drei Kapitel sind. Es sind trotzdem 1500 Jahre. Und auch hier zeigt Gott der Welt wieder in der Sintflut sein Evangelium, nämlich er gibt Rettung an einem Ort, den Gott gesagt hat. Da ist Rettung. Wer in Christus, also in dieser Arche, wer da ist, über dem kann das Gericht toben, kann das Wasser toben, wie es will. Er ist sicher. In der Arche in Christus ist sichere Rettung. Auch da wird das Evangelium aufgezeigt. Und so wird man dann weiter hier, Kapitel 10, durch die Heilsgeschichte geführt. Denn Noah ist auch nicht der verheißene Retter. Immer wieder kommt dann so ein Stammbaum, wie jetzt hier in Kapitel 10, um dann die weitere Messias-Linie aufzuzeigen, die dann über den Sem geht. Dann haben wir noch Kapitel 11, den Turmbau. Weil die Sintflut, jetzt haben sich die Menschen danach wieder ausgebreitet, die hat dann die Menschen leider nicht besser gemacht oder sie keines Besseren belehrt, sondern schon die Nachkommen von Noah wenden sich wieder von Gott ab und bauen in circa der vierten Generation nach Noah diesen großen Turm in der Stadt Babel, um entgegen von Gottes Gebot eben nicht zerstreut zu werden. Zu Noah gesagt, jetzt bevölkert ihr die ganze Welt. Nee, uns gefällt's, wir wollen hier bleiben und wir wollen bei uns bleiben und uns eine große Herrschaft aufrichten und nicht in die ganze Welt wieder verstreut werden. Also da wird wirklich die Menschheit so komplett vereint gegen Gott dargestellt. Das Fazit, obwohl der Noah, der hat da noch gelebt zu der Zeit, gell? Also wenn man die Jahre zusammenrechnet, hat er wahrscheinlich noch gelebt. Das zeigt so diese totale Arroganz und Rebellion der Menschheit. Obwohl der, der das alles noch erzählen konnte, gelebt hat. Das war denen egal. Das Fazit der Bibel ist also, dass wirklich mit dem Menschen nichts Gutes anzufangen ist. Er ist und bleibt gottlos und er sucht seine eigene Ehre. Ja, es heißt in Kapitel 11, Vers 4, sie sprachen auf, wir wollen uns eine Stadt und einen Turm bauen und seine Spitze bis an den Himmel. So wollen wir uns einen Namen machen, damit wir uns nicht über die ganze Fläche der Erde zerstreuen. Ja, also es geht um ihre eigene Ehre und nicht um Gottes Ehre. Mit dem nächsten Geschlechtsregister dann ab Vers 10 in Kapitel 11 gibt's dann wieder einen großen Sprung in der Geschichte bis zu dem Abraham. Ja, Gott will uns nicht die ganze Geschichte der Menschheit erzählen, um das geht's gar nicht. Das ist jetzt hier kein Geschichtsbuch vom Jahr so und so viel bis so und so viel mit allem, was man so weiß. Das ist nicht der Sinn von ersten Buch Mose oder auch der restlichen Bibel, sondern er will uns exemplarisch zeigen, wer ist er, wer ist der Mensch und wie er uns den Segen des Messias bringen will. Damit geht dann die, was man so nennt, die Urgeschichte zu Ende, so diese erste große Sache, wo es um die ganze Menschheit geht. Und die Geschichte dann mit einem einzelnen Mann und dann einzelner Familie und daraus einzelnem Volk mit dem Abraham, die geht dann los ab Kapitel 12. Und auch das sind Beispielgeschichten, was passiert, wenn der Mensch nicht auf Gott vertraut, sondern das Heft selber in die Hand nimmt und entscheidet, was gut und böse ist. Dafür sind das hier Beispielgeschichten. Dann kommen wir zu diesem zweiten großen Part, zu Kapitel 12 bis 50 und es beginnt dann mit dem Abraham in Kapitel 12 bis 20. Der, nachdem diese ganze Menschheitsgeschichte und ihr Versagen dargestellt wurde, wählt sich Gott jetzt eine Person aus, durch die er sich dann der Welt zeigen will und auch den Messias bringen will. Obwohl Abraham ein Götzendiener wie alle anderen auch war. Ja, in Josua 24, Vers 2, da heißt es über ihn, dass Gott ihn aus dem und dem Land erwählt hat und er ein Götzendiener war. Aber den hat sich Gott rausgesucht, hat gesagt, durch dich mache ich das. Das sehen wir, es ist reine Gnade, dass er jetzt erlöst wurde. Und Gott zeigt anhand von seiner Familie, das Leben Christi, da hat es viele, viele Parallelen von dieser Familie mit dem Leben Jesu. Und dadurch zeigt uns auch wieder das Evangelium auf. Bei Abraham, der zeigt sich vor allem, was es heißt, dass man allein aus Glauben gerecht ist. Das zeigt sich vor allem bei dem Abraham. Sonst wäre der nämlich wirklich kein Heiliger, wenn es nicht aus Glauben, sondern aus Werken wäre. Ja, der geht wegen der Hungersnot einfach nach Ägypten und gibt dort seine Frau und somit auch letztlich die Heilslinie. Die sollte nämlich über ihn und Sarah kommen. Aber er gibt seine Frau einfach weg an den damaligen König, dass es ihm gut geht. Und in Kapitel 20 macht er das Ganze nochmal. Er gibt es einfach auf, diese Heilslinie. Gibt letztlich den Messias auf. Dann gibt der Lot einfach das verheißene Land, wo Gott zu ihm gesagt hat, es soll dir gehören und nicht dem Lot. Dann nimmt er Hagar zur Frau und versucht auch noch aus eigener Kraft Gottes Verheißung zu erfüllen. Aber trotzdem, Kapitel 15, Vers 6 heißt es, und er, Abraham, glaubte dem Herrn und er rechnete es ihm als Gerechtigkeit. Hier war seine Gerechtigkeit. Nicht, weil er ein toller Kerl war, nein, aus Glauben. Allein aus Glauben. Gerecht. Es war nicht seine Leistung, sondern der Glaube an den einen Gerechten, an den Messias. Und er glaubt ja auch an Gottes Berufungsverheißung in Kapitel 12, die ersten drei Verse, wo Gott ihm damals begegnet ist und dann zu ihm gesagt hat, geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einer großen Nation machen und ich will dich segnen und ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Und in dir, und ich will segnen, die dich segnen, und in dir, nee, sorry. Und ich will segnen, die dich segnen, und wer dir flucht, den werde ich verfluchen, und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Durch ihn soll der Segen für die ganze Erde kommen. Durch den Abraham, aus ihm soll der Segen kommen. Aber wir sehen dann, gell, er brachte den Segen nicht. Aber sein Nachkomme brachte ihn, nämlich Christus. Hier wird uns diese Christuslinie auch wieder aufgezeigt. Und dieser Jesus Christus wird dann auch weiterhin immer wieder vorgeschattet durch den Melchisedek und so weiter. Oder auch teilweise den Abraham selber. Bis wir dann zu dem Isaak kommen, Kapitel 21 bis 26, wo wir sehen, wir werden auch allein aus Verheißung gerecht. Schau mal in Kapitel 17, Vers 15 und 16. Da hatte der Abraham eine Verheißung. Gott sprach zu Abraham, deine Frau Sarai soll nicht mehr Sarai, sollst du nicht mehr Sarai nennen, sondern Sarah soll ihr Name sein. Und ich werde sie segnen und auch von ihr gebe ich dir einen Sohn. Und ich werde sie segnen und sie wird zu Nationen werden. Könige von Völkern sollen von ihr kommen. Abraham hatte die Verheißung, von Sarah den versprochenen Sohn zu bekommen. Bei dem Isaak, der war aus Verheißung. Der war verheißen, dieser Sohn. Obwohl er schon 100 Jahre lang keinen Sohn bekommen hat. Und die Sarai war 90. Dann Kapitel 21 hat das Ganze ja gedauert. Nicht Ja, er hat noch der Verheißung geglaubt, aber nicht mehr so ganz genau wörtlich. Nicht von Sarah soll er, sondern hat dann gedacht, okay, ich nehme das Ding selber auf mich. Ja, und versucht es dann eben mit der Hagar. Das waren dann seine eigenen Werke. Da war nicht mehr die Verheißung da, der er glaubte, sondern er hat selber versucht, seine eigenen Werke. Und dann sagt Gott nachher zu ihm, vertreibe diese Magd und ihren Sohn. Denn der Sohn der Magd soll nicht mit dem Sohn erben, mit Isaak. Jetzt musste er die eigenen Werke fortjagen. Ja, für ihn natürlich nochmal schmerzhaft, weil es sein eigener Sohn war in dem Fall. Aber für uns das Bild, die eigenen Werke, die kannst du echt gleich fortjagen. Die haben nämlich keinen Wert. Hier den Ismael. Und da wird schon deutlich, es gibt zwei verschiedene Arten von Menschen, wenn man es letztlich mal runterbricht. Zwei verschiedene. Die aus der Verheißung und die aus dem Fleisch. Also aus den eigenen Werken, was wir selber tun. Der Isaak, der dann geboren wurde, er heiratet dann die Rebekka. Auch wieder so ein Bild, wie Christus seine Braut bekommt. Und bekommt dann nach 20 Jahren Zwillinge. Den Jakob und den Esau. Und auch hier wird das dann wieder deutlich, es gibt zwei Völker. Sagt dann Gott auch ganz direkt zu ihr, in deinem Bauch sind zwei Völker. Diese zwei Jungs, zwei Arten von Menschen. Gottlose, die Gott einfach laufen lässt. Und Gottlose, die Gott zu sich führt. Also waren zwei Gottlose drin. Den einen hat Gott gelassen, hat ihm sogar noch materiellen Segen und so mitgegeben. Den anderen, den hat Gott auf viele Umwege trotzdem zu ihm geführt. Und da heißt es dann in Kapitel 25, Vers 23, der Herr sprach zu ihr, zu Rebekka, zwei Nationen sind in deinem Leib und zwei Volksstämme scheiden sich aus deinem Innern und ein Volksstamm wird stärker sein als der andere und der Jüngere wird dem Älteren dienen. Es waren beides Gottlose, aber einen, den Gott zu sich dann zurückgeholt hat. Die Kapitel 27 bis 36 handeln dann von diesem einen, von dem Jakob. Bei ihm sieht man es besonders, denn bei ihm zeigt Gott, dass jeder Mensch nur allein aus Gnade gerecht wird. Weil der Jakob, also der Abraham war ein Versager. Aber der Jakob, nicht aber ein Versager, das war ein richtiger Betrüger. Durch und durch. Der betrügt seinen Bruder Esau mit dem Essen, dann betrügt er seinen Vater mit den Segen, dann betrügt er seinem Onkel, indem er einfach abhaut. Der war durch und durch Betrüger und dann wird er auch noch selbst betrogen und deswegen ist ihm dann noch eine zweite Frau untergejubelt worden und so weiter. Aber Gott wollte auch diesen Betrüger und macht aus ihm nach und nach einen gottesfürchtigen Mann und hilft ihm. Kapitel 32 lesen wir dann in Vers 29. Nicht mehr Jakob soll dein Name heißen, sondern Israel. Er gibt ihm einen neuen Namen, denn er war jetzt nicht mehr dieser Betrüger. Gott hat an ihm gewirkt und deswegen hat Gott ihm einen neuen Namen gegeben. Er soll jetzt Israel, also die Gottesstreiter heißen. Und damit kommen wir zum letzten Teil des Buches, ab Kapitel 37 bis zum Schluss, wo es dann primär um den Josef geht. Obwohl die Heilslinie nicht über ihn weitergeht, geht der letzte Teil hauptsächlich um ihn. Allerdings wird uns dann einfach mal so mittendrin, jetzt gleich nach Kapitel 37, Kapitel 38 eingeschoben und wir denken erstmal, hey, was soll das, was hat das eine mit dem anderen zu tun? Nämlich, es geht um Josef die ganze Zeit. Und danach wieder die ganze Zeit um Josef und dazwischen so kurz dieses Techtelmechtel von Juda mit seiner Schwiegertochter Tamar. Wo man erstmal denkt, hey, hat das irgendwas miteinander zu tun, das davor und danach? Ja, hier wird ganz klar wieder gezeigt, hey, die Heilslinie, die geht über Juda. Ja, das ist dann diese Geschichte mit der Tamar. Sie geht über viel Sünde über den Juda. Aber sie geht über ihn und jetzt nicht über den Josef. Der soll jetzt aber wiederum vieles über den Messias zeigen. Weil durch den Josef wird jetzt gezeigt, wie das Volk in die Sklaverei kommt. Das ist dann auch wieder ein Bild von unserem jetzigen Zustand in der Sünde ist, in der Sklaverei der Sünde. Gott leitet nämlich ihn und später dann auch die ganze Familie nach Ägypten. Ja, er hat es dann später auch erkannt und das heißt dann auch in dem Psalm, ja, im Psalm 105 heißt es, dass Gott den, ich schlage es hier auf, Psalm 105, Vers 17, Gott sandte einen Mann vor ihnen her. Das war der Josef. Josef wurde als Knecht verkauft. Also Gott hat es gemacht, dass der Josef als Knecht verkauft wurde. Und dann Vers 25, er wandelte ihr Herz, sein Volk zu hassen, Arglist zu üben an seinen Knechten. Also Gott hat es dann gemacht, dass der Pharao auf einmal die Israeliten gehasst hat und dass das alles mit der Sklaverei kommt. Gott hat all das so geführt, um uns dann dadurch auch bildlich, herrlich das Evangelium zu zeigen, in was für einem Schlamassel wir eigentlich stecken, der Sklaverei. Die in Ägypten, wir in unserer Sünde. Wir als Sklaven der Sünde brauchen wirklich Gottes starke Erlösung und Wunder, auch da rausgeführt zu werden. Der Josef selbst repräsentiert dabei schon Christus, genauso von den Brüdern gehasst, ist aus dem Gefängnis auferstanden, wurde zum Herrscher der Welt, ja, des damaligen Weltreiches, wurde er dann wirklich nach dem Pharao, der Herrscher, der alles tun und lassen durfte. Nur wer zu ihm kam, hat überlebt, weil er Brot hatte, wie beim Brot des Lebens und so weiter. Und dann heißt es in Kapitel 49, Vers 10, wo dann diese Geschichte endet mit dem Segen Jakobs, heißt in Kapitel 49, Vers 10, Nicht weicht das Zepter von Juda, noch der Herrscherstab zwischen seinen Füßen weg, bis dass der Schilo kommt, dem gehört der Gehorsam der Völker. Also das Zepter, das Königszepter soll nicht von Juda weichen. Da wird nochmal ganz klar gesagt zum Schluss, nicht über den Josef, sondern über Juda soll der Messias kommen. Aber als in der Jakob hier gestorben war nach seinem Segen, beruhigte Josef seine Brüder, dass er sie jetzt nicht dafür bestrafen wird, was sie ihm angetan haben. Und sagt dann in Kapitel 50, Vers 20 folgendes: Ihr zwar, ihr hattet Böses getan, ihr hattet Böses gegen mich beabsichtigt, Gott aber hatte beabsichtigt, es zum Guten zu wenden, damit er tue, wie es an diesem Tag ist, ein großes Volk am Leben zu erhalten. Das fasst es gut zusammen. Letztlich hast du sogar das ganze Buch. Der Mensch macht das Böse, aber Gott wirkt es trotzdem zum Guten. Seine Brüder hatten Böses mit ihm vor, ihn zu töten oder zu verkaufen, aber Gott hat damit was Gutes gemacht, nämlich er hat sein Volk dadurch nach Ägypten geführt und Josef zum Herrscher, sodass er das Volk Gottes versorgen konnte und überleben konnte in dieser Hungersnot, die dann kam. Gott wirkt zum Guten. Alle Versuche Satans und der Menschen, Gottes Pläne dabei zu zerstören, die scheitern und wirken irgendwie doch zum Guten mit. Am Ende des Buches sind alle tot. Gutes Ende, gell? Keiner hat das Leben erhalten. Also alle tot. Keiner hat das versprochene Land erhalten. Und es fragt sich, ob Gott den Bund nicht erfüllt hat. Und damit kommen wir ins zweite Buch Mose, das wir heute aber nicht mehr machen wollen. Nochmal als Zusammenfassung die Themen. Das erste Buch Mose und das ist dann auch das, was hier auf diesen Zetteln steht, die so in dieser kleinen Größe einmal wirklich übersichtsmäßig und auch gedacht, was man in die Bibel reinlegen kann, was dann hier nochmal draufsteht neben der Gliederung. Das erste Buch Mose bereitet uns vor, was folgende Begriffe bedeuten, die dann durch die ganze Bibel auch durchgehen. Ein Bund. Was ist ein Bund? Ja, wir haben hier den einseitigen Bund mit Noah, was Gott mit der ganzen Menschheit schließt. Wir haben hier aber auch dann den Bund mit Abraham, wo sich so beide Bünde zeigen, nämlich ein einseitiger Bund der Gnade, aber auch er sollte genauso dann, hat genauso diesen Bund der Werke mit weitergeführt. Auch in der Beschneidung. Wir haben so dieses große Stichwort der Erwählung, wen Gott erwählt hat und wen auch nicht. Glaube, Verheißung, Segen. Was heißt Segen? Land. Geht ganz viel ja dann immer wieder um das Land Israel. Auch Rettung. Was bedeutet es? Und dieses erste Buch der Bibel ist die Grundlage für unser ganzes Verständnis von Gott, vom Messias, vom Heiligen Geist, vom Satan, von Sünder, von Engel, von Familie, Ehe, von Gnade, von dem, was der Mensch ist und so weiter. Es legt für all das die Grundlage. Also es ist wirklich das Buch der Grundlagen. Wer ist Gott? Wer sind wir Menschen? Und wozu sind wir da? Nämlich für ihn allein. Und wie funktioniert es, dass wieder Gott und Mensch zusammenkommen? Wie kann diese Erlösung passieren? Aus Glauben allein, durch Verheißung allein und durch Gnade allein. Als letzten Bibelvers, Philipper 1, Vers 6, denke ich, fasst auch dieses Buch ganz gut zusammen. Philipper 1, Vers 6 heißt es: Ich bin ebenso in guter Zuversicht, dass der ein gutes Werk in euch angefangen hat, es vollenden wird bis auf den Tag Christi Jesu. Gott bringt zu Ende, was er verheißen und angefangen hat. Das sehen wir im Buch Mose, im ersten Buch Mose. Auch durch diese ganzen Geschichten der Sünde hindurch, des Versagens, auch diese ganzen Familiendramen von Abraham, Isaak und Jakob, ja, wie sie sich gegenseitig hintergangen haben, umbringen wollten und so weiter, die Ehe nicht mehr gepasst hat. Aber Gott bringt zu Ende, was er angefangen hat. Und das darf uns zum Trost werden. Wenn wir zu ihm gehören, sind wir da wirklich sicher. Auch in unserem Versagen. Und trotzdem sind uns diese Geschichten aber auch Warnungen. Voll im Glauben zu bleiben und nicht auf uns zu vertrauen. Weil dann wird uns genau das Gleiche blühen. Nicht nach unseren Wegen zu leben, nicht unsere eigenen Wege zu erwählen, sondern das, was Gott gesagt hat. Da sind wir dann nämlich in seinem Segen.